HR Info. Das Interview.
Mit Mariela Mekova. Er ist Musikkabarettist, Entertainer, Moderator und auch ein gefragter Fastnachtsredner, Lars Reichow. Auch in diesem Jahr wird er wieder bei der Fernsehsitzung Mainz bleibt Mainz in die Bütt steigen. Und zwar als Nachrichtenmoderator, der den Politikern die Leviten liest. Im vergangenen Jahr nahm er dort bei seinem Auftritt die AfD satirisch aufs Korn und sorgte für Wirbel. Trotz vieler Anfeindungen, auch in seinem neuen Bühnenprogramm Lust, nimmt er politisch kein Blatt vor den Mund. Lars Reichow ist heute zu Gast in HR Info, das Interview. Herr Reichow, als gebürtiger Mainzer kommt man natürlich an der Fastnacht nicht vorbei, ist klar. Die heiße Phase steht kurz bevor, also die Straßenumzüge, die großen Fernsehsitzungen auch. Und ich habe mir überlegt, in welchen Kostümen ich sie mir ganz gut vorstellen könnte und wo sie Spaß haben könnten. Ich habe drei Ideen für Sie. Und Sie sagen mir jetzt bitte mal, ob das passt zu Ihnen oder nicht. Mhm. Sie gehen als Batman. Geht oder geht gar nicht?
Da müsste ich vorher ein bisschen trainieren, damit der Anzug auch... Ich mache sehr viele mit Umhängen immer. Aber Batman ist eine sympathische Figur für mich.
Ich meine ja auch das, wofür er eigentlich steht. Mhm. Also so eine Art schwarzer Ritter, der gegen das Böse kämpft und für das Gute. Würde Sie ansprechen?
Finde ich eine schöne Rolle. Man muss es nicht übertreiben im kabarettistischen Sinn. Aber das ist eine gute Aufgabe. Fühlt man sich auf jeden Fall gebraucht. Vor allem.
Meine zweite Idee für Sie. Sie verkleiden sich als Angela Merkel. Es gibt fantastische Masken, die auch total angesagt sind. Geht oder geht gar nicht?
Also das, ich wüsste nicht, was ich damit machen sollte. Ich fürs Theater, also es gibt immer im Theater in Mainz hier ein Format, was ich mache. Da verkleide ich mich gerne in allen möglichen Rollen. Da würde ich sehr gerne machen. Als Frau verkleidet ist natürlich für einen Mann immer ein Traum. Ich würde lieber sie treffen, in echt. Als dass ich mich an sie ausgebe.
Auf die Idee bin ich gekommen, weil sie ja immer davon träumen, eines Tages nationaler Unterhaltungskanzler zu werden. Und da fand ich die Kombi ganz interessant. Sie sind ja schon der Entertainer, sie ist die Kanzlerin. Mhm. Bringen wir es zusammen.
Ja, hoffentlich klappt es auch bei ihr jetzt mit der Regierungsbildung. Sonst bricht sie mir weg. Nein, ich hatte mal diese Formulierung Unterhaltungskanzler genau in einem Programm, das hieß sogar so, aber da bin ich jetzt inzwischen bescheidener geworden und sehe mich so ein bisschen vielleicht als politischen Akteur auch durch diese momentane Situation. Mhm. Es hat sich so ein bisschen gewandelt, ne, von der reinen Entertainment-Schiene, dass man so ein bisschen vielleicht politischer wieder wird.
Das merkt man ganz deutlich, wenn man sich zum Beispiel Ihr neues aktuelles Programm Lust anschaut. Aber die dritte Idee, da habe ich jetzt was ganz Kreatives, geht auch in die Richtung politischer Akteur. Sie gehen als Mr. Courage.
Ach so, statt jetzt, Mutter, Mr.
Ja, jetzt gucken Sie etwas
Mr.
verwirrt.
From another sister.
Sie haben ja schon viele Kleinkunst- und Kabarettpreise bekommen, unter anderem den renommierten Deutschen Kleinkunstpreis. Aber vor kurzem sind Sie eben mit dem Courage-Orden ausgezeichnet worden vom Bürstädter Heimat- und Karnevalverein Bürstadt. Das ist zwar ein beschauliches Städtchen in Südhessen, aber dort wird nicht irgendein Karnevalsorden verliehen. Es gibt eine lange Liste wirklich hochkarätiger Vorgänger. Ich nenne nur Nele Neuhaus, Bestsellerautorin war es letztes Jahr, davor der CDU-Politiker Wolfgang Bosbach. In der Begründung heißt es, Sie würden in Ihrem Bühnenprogramm immer aufs Neue couragiert Missstände in Politik und Gesellschaft aufgreifen und thematisieren und auch Haltung zeigen.
Ja, ich habe das auch in dieser Erwiderung bei der Ehrung, die übrigens sehr schön war und ganz liebevoll gemacht war von diesem Verein da, da habe ich das auch versucht, nochmal für mich zu formulieren, was heißt es eigentlich, Courage zu zeigen? Also das beginnt für mich so von den Bildern in der U-Bahn, ne, in der S-Bahn, wenn jemand Gewalt ausübt, dass man einfach ein bisschen aufpasst auf so eine gewisse Grundregel in der Gesellschaft. Das muss jetzt nicht so eine Hausmeister-Attitüde sein, sondern das Vermeiden von einem Wegschauen sein.
Aber Haltung und Courage durchaus, Sie haben es eben angedeutet, als politischer Akteur auch auf dieser politischen Ebene.
Genau, das ist die andere, die natürlich für mich jetzt als Kabarettist viel leichter ist in der Verwirklichung oder viel näher liegt. Das sind Dinge, die ich mir immer wieder überlegen musste am Anfang. Also ich wurde immer wieder gefragt zu irgendwelchen Themen. Und da muss man natürlich sich Gedanken machen, damit man nicht irgendeine Haltung vertritt, die so ein bisschen, es gibt ja auch so weiche Haltung. Also gerade in der Unterhaltungsindustrie gibt es so Leute, die sagen, ja, dazu möchte ich mich jetzt nicht äußern, da halte ich mich lieber raus und ach, lege ich mich nicht fest, nur damit sie diese 80-90% halten können, die sie da erwischen wollen. Natürlich, wenn man sich politisch äußert, hat man immer, treibt man einen Keil in die Gesellschaft. Und im selben Moment teilt sich das Unterhaltungsmeer in zwei Wellen. Und die eine Welle findet das doof, was man sagt, und die andere Welle ist mehr oder weniger begeistert oder fühlt sich angesprochen.
Also das Anecken Verlust. Und Provozieren, das gehört für Sie dazu?
Ja, aber nicht schon immer. Also das habe ich erst im Laufe der Zeit.
Das hat sich erst entwickelt.
Genau, das kam erst langsam, weil ich früher auch immer gedacht habe, ich mache doch diesen Beruf, ich singe meine Lieder, ich spreche einen lustigen Text, erzähle irgendwas von zu Hause, von meinen Kindern und von meiner Frau. Aber diese politische Beteiligung oder dieses Engagement, das kam so langsam durch diese öffentliche Pflicht auch so ein bisschen. Also man kommt immer mehr in so ein Gefühl rein, oh, dazu muss ich mich auch äußern oder dazu werde ich gefragt, also muss ich mich äußern. Dann äußere ich mich irgendwann auch ungefragt auf der Bühne und da muss man aufpassen, dass man nicht zu so einem Dozenten wird halt, dass man irgendwann eins zu eins nur noch politisch verbittert auch sagt, ja, ich kann wenigstens auf dieser Bühne kann ich mich noch auslassen, wenn schon draußen mir keiner zuhört in der großen Politik. Aber so ist es glücklicherweise noch nicht.
Das machen Sie ja auch bei der traditionellen Fernsehfastnacht Mainz bleibt Mainz. Da sieht man Sie seit einigen Jahren ja in Ihrer Paraderolle als Anchorman, als Nachrichtenmoderator, der kommentiert, was in Deutschland und der großen weiten Welt passiert. Werden Sie in diesem Jahr am 9. Februar auch wieder in dieser Rolle zu sehen sein?
Ja, wenn nichts dazwischen kommt, wenn ich das alles einigermaßen gut auch hinkriege, also es muss auch, darf jetzt nicht peinlich und doof sein, dann werde ich das wieder machen und muss natürlich gucken jetzt, wenn ich das vergleiche mit letztem Jahr. Letztes Jahr war das eine sehr brenzlige Situation.
Haben Sie für ziemlichen Wirbel gesorgt, ne?
Ja, mit der AfD, also die AfD-Geschichte wurde sehr hochgekocht und es war alles sehr, sehr aufgeladen politisch. Und ich hatte da das Gefühl, also jetzt muss irgendwas passieren, damit wir nicht in den Untergang steuern.
Also ich muss vielleicht für die, die das nicht mitbekommen haben, kurz erzählen. Also letztes Jahr bei Ihrem Auftritt in der Bütt, da haben Sie unter anderem die AfD aufs Korn genommen, was dazu führte, dass der AfD-Politiker Uwe Junge, Fraktionschef im Rheinland-Pfälzischen Landtag, der saß im Publikum, vorzeitig den Saal verlassen hat. Danach haben Sie Hassmails bekommen, sind beschimpft worden. Hat Sie das erschreckt?
Nein, also es macht mich immer neugierig, was die Leute schreiben. Und ich habe ja auch sehr viele positive Briefe und E-Mails und Facebook-Eintragungen und so weiter. Das kann man ja, sich ja wochenlang mit beschäftigen, mit dem Echo. Aber ich muss sagen, ich bin direkt einen Tag danach bin ich in Urlaub gefahren und dann habe ich das so ein bisschen aus der Ferne auch wahrgenommen. Und es war eigentlich ganz schön zu sehen, wie.
War das geplant, der Urlaub, oder
ja,
sind Sie geflüchtet?
Nein, es war geplant. Okay. Das hätte ich so schnell gar keinen Platz mehr im Flugzeug gekriegt. Aber das war ein gutes Echo, ein positives Echo. Natürlich ist es so, dass immer die vergifteten Sachen dann so ein bisschen mehr Reiz ausüben, auch für die Medien und natürlich bei mir auch. Dann frage ich mich, ja, was sind das für Menschen, die mich da so angehen und die das also mit Drohung oder mit ja, das geht dann bis zu Androhung von körperlichen Sanktionen, sage ich mal. Aber vor allen Dingen sind es Beleidigungen. Und da muss man sich eben heute einfach so ein bisschen wappnen und sagen, komm, also im Internet sind viele Scheinriesen und viele Mutige, die aber gar nicht rausgehen aus dem Internet, um sich zu zeigen. Und dann sind sie auch nicht gefährlich.
Das heißt, so wie Sie jetzt drüber reden, haben Sie da drüber gestanden. Und das hat Sie in keinster Weise verängstigt? Das kann ich mir nicht vorstellen.
Nee, ich habe dann keine Angst. Das ist komisch. Das erinnert mich an einen Fernseh Dreh, den ich mal hatte mit dem SWR, wo wir auf den Bäumen entlang gelaufen sind, auf so einem Baumwipfelpfad. Ich hatte das vor ein paar Monate vorher mit meiner Familie gemacht und da war ich total verängstigt, weil ich gedacht habe, oh Gott, das habe ich ja ewig nicht mehr gehört. Ich hatte Höhenangst und alles Mögliche. Und dann dieselbe Geschichte nochmal mit dem Fernsehteam. Und da habe ich gesehen, wenn die Kamera zuguckt, das haben wir auch viele Kameramänner bestätigt, wenn die Kamera zuguckt, wird man unheimlich mutig. Dann denkt man, naja, das muss ich ja jetzt machen, die Kamera ist ja dabei. Und so ist es ein bisschen auch mit dieser Haltung, wenn man weiß, eine Öffentlichkeit oder ein Publikum beobachtet einen dabei, strengt man sich auch an. Und dann geht es nicht mehr um Mut und Angst, sondern es geht einfach nur noch darum, ob man den Inhalt klar vermitteln kann. Also mir ging es vor allem an diesem Tag damals, ging es darum, dass ich das einigermaßen so, wie ich es auch empfinde, dass ich das auch genauso ausdrücken kann und dass es möglichst im Original in den Ohren und in den Köpfen ankommt.
Aber gibt es denn Grenzen? Klar, ich meine, Fastnacht heißt Narrenfreiheit, aber gibt es irgendwo Grenzen des guten Geschmacks?
Die Fastnacht hat eine eigene Stilistik und zwar sieht die so aus in Mainz und ich glaube auch in vielen anderen Städten, dass man immer dem Publikum einen Ausweg liefern sollte. Also einen Ausweg aus dem Angriff. Also man kann alles ansprechen, alles, was auch jeden Politiker im Saal und so weiter. Aber man muss ihm einen Ausweg liefern, dass er nicht zerquetscht wird im Vortrag. Und da muss ich sagen, da habe ich damals bei der AfD, habe ich darauf verzichtet, den Ausweg zu liefern, beziehungsweise die haben ja den Ausgang dann gesucht anschließend. Also im Grunde eine konsequente, gute Reaktion, finde ich, weil sie für meine Begriffe nichts in diesem Saal zu tun hatten. Also sie gehörten für mich nicht dazu, zu einer positiven Gesellschaft, zu einer kritischen Gesellschaft gehören sie für mich nicht dazu. Und deswegen wollten sie auch raus.
Sie sind ja jetzt auch gerade dabei, Ihren Auftritt, also Ihren Text zu schreiben für Mainz bleibt Mainz am 9. Februar. Was bedeutet das jetzt, die Erfahrung, die Sie im letzten Jahr gemacht haben, was bedeutet das für Sie? Also werden Sie sich weiterhin trauen, den Mund aufzumachen oder ziehen Sie Konsequenzen und nehmen sich ein bisschen zurück?
Die AfD... Anhänger, Helden im Netz, die haben ja schon mir geschrieben teilweise, na, wollen Sie uns dieses Jahr wieder verunglimpfen? Und dann habe ich gedacht, die können es ja gar nicht abwarten. Also die sind schon so neugierig.
Also die Erwartungshaltung.
Ich weiß nicht, ob ich da mal einen Vorabdruck meiner Rede schon mal ins Netz stelle für die AfD-Anhänger. Mir geht es auch da wieder nur um die Sache. Der Ansatz ist für mich ähnlich in dem Punkt, dass man sagt, wir müssen unsere Demokratie retten. Wir müssen aufpassen, dass das ganze Gebäude nicht zerstört wird von Leuten, die daran sägen. Und auf der anderen Seite muss man natürlich für so einen Vortrag aber auch was Heiteres, also es kann ja nicht die ganze Zeit, 20 Minuten kann ich nicht da von der Kanzel reden und den Leuten ins Gewissen reden, dann ist die Stimmung kaputt. Also werde ich versuchen, so heiter wie möglich mit den schrecklichen Dingen umzugehen, aber auch natürlich an gewissen Stellen nochmal das zu verdeutlichen, was mir am wichtigsten ist, dass wir jetzt eine Haltung bewahren. Und ich denke gerade an den Eintracht Frankfurt-Präsidenten, der das ja auch mit seiner Abgrenzung zur AfD ganz toll gemacht hat. Das ist ein wunderbares Beispiel dafür, dass es in jedem Sportverein und bei jedem noch so populistischen Unternehmen, es ist möglich, eine Haltung zu formulieren und niemand nimmt einem das übel und die Leute verstehen die Hintergründe. Ein Fußballverein darf nicht rassistisch sein, darf auch dem Rassismus keinen Futter liefern, weil er sich sonst selbst ad absurdum führen würde.
Lars Reichow in HR Info das Interview. Kabarettist, Fastnachtsredner, Entertainer, Moderator und ganz wichtig Musiker. Sie haben das Klavier immer mit auf der Kabarettbühne, deswegen wurden Sie auch als Klaviator bekannt. Sie spielen aber auch noch, soweit ich weiß, Gitarre und Posaune und wechseln in Ihren Kabarettprogrammen ziemlich geschmeidig zwischen Sprechen und Singen. Und um die Liste Ihrer Talente und Berufe noch zu vervollständigen, Sie waren ja auch mal Lehrer.
Ja, das war die Basis von allem.
Für Deutsch und Musik.
Genau. Mhm. War eine Lerngruppe in den Abend verlegt.
Wie lange haben Sie als Lehrer gearbeitet?
Ein paar Jahre. Sehr gerne. In Rüsselsheim habe ich mein Referendariat gemacht. Und immer parallel schon aufgetreten. Es war eine sehr anstrengende Zeit. Und dann war ich in Darmstadt 6 Jahre war ich an einem Oberstufengymnasium und habe da auch noch unter wirklich äußerst knappem Zeitmanagement habe ich da 2 Vormittage gemacht. Und aber da gab es schon Handys damals und da habe ich immer aus dem Auto habe ich die Schüler angerufen, teilweise einzeln auch, und habe gesagt, bitte geduldet euch noch einen Moment.
Ich komme zu spät.
Ich komme etwas später, geht schon mal ins Café oder wir müssen ganz abbrechen.
Da war schon der Künstler in Ihnen, der kam da schon raus.
Naja, sagen wir mal, der unzuverlässige Lehrer kam raus und deswegen habe ich das auch dann beenden müssen, weil ich zu der Zeit auch meine Familie aufgebaut habe und da waren ja 3 Hauptschauplätze und da musste ich einen abbauen. Und habe gedacht, ich mache das so, dass ich tagsüber möglichst der Familie zur Verfügung stehe und abends auf der Bühne dem Publikum.
Stimmt es? Ich habe gelesen, dass Sie damals schon eben neben dem Lehrerjob erste Kabarettprogramme gemacht haben und die dann auch den Schülern als allererstes vorgespielt haben?
Das war sehr schön.
Das war Ihr erstes Publikum,
ja,
sozusagen, also Ihr Testpublikum.
Nicht unbedingt. Also ich bin vor der Schule schon, hatte ich meinen allerersten Auftritt. Aber ich habe dann immer das genutzt und habe gedacht, ach, die können das doch sicher gut bewerten. Die guckten nämlich immer so uninteressiert. Und dann habe ich gedacht, naja, wenn ich den jetzt mal vorspiele, wenn die nur ein ganz klein bisschen Reaktion zeigen, dann wird das auf der Bühne ein Applaus-Sturm wahrscheinlich entsprechen. Und so war es auch oft. Die haben so ein bisschen geschmunzelt, haben gesagt, gar nicht so übel. Und dann wusste ich, das kann ich auch öffentlich machen.
Sie haben jetzt, glaube ich, mit Schule nicht mehr so viel zu tun, nur in der Rolle des Vaters, ne? Der zu Elternabenden gehen muss oder so. Sie haben 4 Kinder.
Genau. Es sind schon zahlreiche Elternabende hinter mir. Und das ist auch eine spezielle Zeit, die man da verbringen kann. Es gibt vor allen Dingen auf der Elternseite viele Überraschungen, wo man sich denkt, was ist da los? Was ist da schiefgegangen, dass die Eltern so kompliziert sich ihren Kindern gegenüber verhalten und auch der Schule und die Ansprüche und die Forderungen, geht ins Abstruse und das ist schon interessant, daraus kann man ein bisschen was vielleicht sogar für die Bühne dann machen.
Aber Sie haben es eben auch schon mal angedeutet, es ist schon auch ein erzieherisches Interesse als Kabarettist vorhanden, nein?
Nee, man sollte nicht oder ich will auf keinen Fall zu einer lehrenden Person werden. Ich will meine Meinung klar äußern, ich will da rumbrüllen auf der Bühne, wie ich das gerade mag. Also meine Freiheit ist mir wichtig und ansonsten will ich das nur vorführen, was ich mir überlegt habe und das wird immer entschieden vom Publikum, aber das soll sich nicht gedrückt fühlen. Vielleicht jetzt in diesen Zeiten so ein bisschen politisch angestupst, dass man sagt, überlegt euch bitte auch eine Haltung, das ist mir egal welche, aber lasst euch nicht so treiben, wartet nicht ab, bis wir untergegangen sind.
Also ich habe mir Ihr neues Programm, das heißt Lust, angeschaut und ich fand, da waren schon Passagen drin, die einen doch zum Nachdenken angeregt haben. Ich habe Ihnen unsere Interviewbox mitgebracht. Die gibt's ja in jedem unserer Interviews. Ich reiche Ihnen die mal rüber. Und zu diesem Begriff Lust kann man sich ja vieles vorstellen. Ich habe mir so ein paar Gedanken gemacht. Öffnen Sie einfach mal. Da finden Sie, was finden Sie drin?
Kärtchen.
Mit schamlosen Fragen an Sie. Ich meine, wenn man ein Programm Lust nennt, da geht ja Kopfkino los bei den Leuten, ne?
Oh ja.
Die Frage vorlesen einfach.
Ja, also da steht, auf einer Skala von 1 bis 10, wie prüde sind Sie? 1 überhaupt nicht, 10 total verklemmt. Es ist bei mir, also da gibt es verschiedene Ebenen, glaube ich. Das schwankt auch. Also prüde wem gegenüber und in welcher Stimmung. Das kann wirklich zwischen 2, ich bin jetzt nicht so der, ja, zwischen 2 und 8.
Okay, das ist aber eine Bandbreite.
Was sind für Sie die größten Abtörner? Das sind irgendwelche Sätze, die in besonders schönen Momenten gesprochen werden, die aber mit diesen Momenten meiner Meinung nach nichts zu tun haben. Also wenn man sich zusammen ins Bett legt und jemand sagt, also einfach klassisch, oh, ich muss den Müll noch rausbringen oder so. Also das würde mich sehr stören.
Allerdings.
Welcher Versuchung können Sie nicht widerstehen? Ja, da gibt es ganz viel. Ich bin ein sehr lustvoller Mensch, deswegen habe ich das Programm wahrscheinlich auch so genannt. Ich denke jetzt an Rotwein. Schokolade und bestimmte Frauentypen.
Mehr sagen wir jetzt nicht dazu, weil es hört vielleicht jemand zu.
Ich finde, ich bin jetzt schon sehr weit gegangen. Aber es gibt, es sind natürlich riesige Felder. Ach, ich finde es so schön, dass man, es ist so schön, wenn man zu sich selbst befragt wird.
Lars Reichow in HR Info, das Interview. Das Witzige ist ja, in Ihrem Programm Lust geht es eigentlich gar nicht so sehr nur um körperliche Lust, sondern Sie fassen den Begriff ja viel weiter.
Ja. Ich hatte ursprünglich vor, ein hocherotisches Programm zu schreiben. Dann kam aber, ich glaube, mir kam die politische Entwicklung dazwischen.
Sie sagen selbst über Ihr Programm, bei Ihnen könne man, Zitat, einfach mal den Bauch auf den Kopf setzen und sich total postfaktisch amüsieren.
Ja, das Postfaktische, das ist Fluch und Segen. Also sich gefühlvoll zu verhalten, sich fallen zu lassen in einem Gefühl, das ist ja eigentlich eine sehr schöne Eigenschaft. Aber wir sehen jetzt, wozu dieses Gefühl auch in der Lage ist, nämlich den Verstand auszuschalten.
Alternative Facts, ne? Stichwort.
Genau. Mhm. Und das ist die Gefahr. Wir können in manchen Bereichen, dürfen wir die Gefühle nicht über die Fakten stellen oder das Machtbewusstsein oder die Täuschung oder die Lüge. Das ist für mich das Spannendste im Moment. Was machen wir mit dem Begriff der Lüge? Wo führt das hin? Mir kommt es so vor, als ob wir noch nie in einer so ausweglosen Situation gegenüber den verlogenen Menschen gestanden haben. Als ob es noch nie so wichtig war, ein Mittel zu finden gegen dieses Gift.
In Ihrem Programm, das habe ich mir angeschaut, ist in diesem Humorigen ja auch sehr viel Ernstes drin. Und Sie nehmen auf der Bühne zum Beispiel Erdogan, Putin oder Orban aufs Korn. Aber es gibt auch eine Figur, bei der werden Sie ganz besonders, soll ich sagen, emotional, leidenschaftlich. Wir hören mal rein.
Seit Januar regiert in Washington ein Irrer. Bei seiner Antrittsrede hat Trump gesagt, die ganze Welt steckt in Schwierigkeiten. Und nach 12 Monaten hat er dieses Wahlversprechen eingelöst. Wir wachen auf, jeden Morgen wachen wir auf, aber der Alp-Trump endet nicht. America First ist ein Desaster. Die Trumps im Weißen Haus, liebe Freunde, das wäre so, als wenn in Berlin im Bundeskanzleramt, wenn da die Geissens eingezogen wären.
Ein Ausschnitt war das aus Lust, dem aktuellen Bühnenprogramm von Lars Reichow. Stimmt es eigentlich, dass Sie täglich die Tweets von Donald Trump checken?
Die verarbeiteten Tweets. Ich bin kein Follower. Das möchte ich mir nicht antun.
Aber er liefert Ihnen eine Menge Stoff, oder?
Er liefert uns allen. Er liefert online jeden Tag eine mehr oder weniger schreckliche Meldung. Wenn ich am Computer sitze und was anderes schreiben muss, muss man sich schon zwingen. Heutzutage finde ich, dass man das auch mal ausstellt. Bin ich in einer ständigen Aufregungssituation eigentlich, weil ich ständig das Gefühl habe, dieser Mann zerstört die Welt. Im Kleinen, im Größeren, im mittleren Zusammenhang. Was er im Kleinen anrichtet, in seinem Umfeld ist schrecklich. Was er in Amerika anrichtet, was er mit seiner Steuerreform, mit diesen brachialen Kapitalentnahmen oder Umschichtungen, was er da macht, was er auf dem internationalen Parkett fertigbringt. Wir wissen es alle. Und ich suche wirklich jeden Tag nach einer Möglichkeit, dass ich diese Aufregung noch in einen kontrollierten Strang oder in ein Ventil verpacken kann, sodass ich nicht den ganzen Tag Schimpfwörter nur ausstoße. Mhm. Das geht natürlich nicht, dass man auf die Bühne geht und sagt, ja, das ist ein Riesenarsch. Also das ist mir auch jetzt schon mal, ja, man kann diesen Begriff manchmal auch ganz gezielt oder in einem schönen Zusammenhang, kann man auch mal machen. Aber vor allen Dingen geht es darum, das möglichst elegant zu machen, aber doch nicht zu elegant. Also man muss auch mit einer Art Dampfhammer manchmal arbeiten. Und ich überlege ganz oft und nicht nur vor diesem Programm, wie kann ich meiner gesamten Zielgruppe vermitteln, dass dieser Mann weg muss. Und eine Sache, da kann ich kaum noch eine Distanz wahren. Und das spürt man auch natürlich auf der Bühne.
Aber Sie gucken auch zu uns nach Deutschland, gucken auch, was die Parteienlandschaft so macht. Zum Beispiel GroKo, auch ein Thema bei Ihnen im Programm, die geplante Neuauflage. Sie sind im vergangenen Jahr von der SPD Rheinland-Pfalz als Wahlmann nach Berlin geschickt worden zur Wahl des Bundespräsidenten. Und ich glaube, ich verrate kein Geheimnis. Sie gelten als SPD-nah, darf ich das sagen?
Das wird daraus geschlossen. Mhm. SPD-nah heißt, ich kenne natürlich in Rheinland-Pfalz die Regierungsfrauen vor allen Dingen, denen begegnet man immer wieder, mit einigen bin ich auch ganz gut befreundet. In dieser Hinsicht bin ich SPD-nah, aber was den beruflichen Anspruch angeht und meine ganz persönliche Biografie, ich komme aus dem linksliberalen Spektrum, aber ich bin selbstverständlich und schon lange offensiv auf der Bühne, bin ich ein Merkel-Anhänger. Nicht in allen Phasen ihrer Kanzlerschaft, aber in vielerlei Hinsicht hat sie für mich die richtigen Dinge getan. Und ja, ich bin so ein bisschen konservativer geworden im Laufe der letzten 20 Jahre. Aber ich sehe auf der linken Seite in der SPD sehr viel Unruhe, sehr viel Diskussionsbedarf, einen überquellenden Bedarf an Gesprächen und Gefühlen und so weiter. Und das ist etwas, was in dieser Phase, in der wir uns gerade geschichtlich vielleicht befinden, was ein bisschen hinderlich ist. Wir brauchen jetzt auch Entscheidungen. Wir müssen auch vielen Leuten einen Hinweis geben, wohin geht dieses Land. Und da kann nicht eine Partei nützlich sein, die die ganze Zeit mit sich selbst beschäftigt ist. Ich sage es auch einmal im Programm. Es gibt keine Partei, die so zuverlässig an ihren Niederlagen arbeitet wie die SPD.
Also der Streit um die GroKo, das geht Ihnen alles zu weit?
Ich finde, die ganze GroKo, mit jeder Woche, die ins Land geht, wird das alles sehr, sehr unattraktiv. Und die Bürger schwimmen so ein bisschen weg langsam im Kopf und sagen, ja, macht doch jetzt, was ihr wollt, und dann macht doch eine Neuwahl und so weiter. Ich finde das gefährlich, weil natürlich also die Auseinandersetzungen unter den Parteien untereinander, dieses Festklammern an der Macht von einzelnen Personen. Also Seehofer ist ein durchgesägter Politiker, der kann aber nicht mehr raus aus seinem Politiker sein, traut sich noch nicht in den Ruhestand und schwimmt und paddelt verzweifelt an der Oberfläche. Angela Merkel ist für meine Begriffe noch nicht fertig, aber je länger man über sie diskutiert, desto mehr kommt natürlich das im Unterbewusstsein kommt natürlich hoch. Vielleicht brauchen wir jetzt mal wieder eine andere Persönlichkeit, also nicht eine, die ausgleicht und kleine Schrittchen. Vielleicht brauchen wir ein bisschen einen kleinen Schröder wieder, ne? So einen kleinen Instinktbauch, der da auch so ein bisschen mehr Emotionen reinbringt in die Politik. Bin ich gar nicht sicher, ob das so dringend notwendig ist, aber es wird so geschürt im Moment. Und die GroKo-Koalition, hoffentlich kommt sie zustande, damit nicht noch etwas Schlimmeres passiert bei den Wiederwahlen, bei den Neuwahlen. Ich bin aber sehr unzufrieden mit der Art jetzt von Sondierungen und Vorverhandlungen und dann Hauptverhandlungen und dann nochmal abstimmen. Dieses Ganze, also erstmal der Partei zurückschieben, dann nochmal den Bürger spiegeln lassen und so weiter. Dieser Hang, jetzt den Bürger immer nochmal zu befragen, Bürgerentscheide herbeizubeschwören, finde ich total schwachsinnig.
Das regt Sie richtig auf, ja. Das merkt man. Da reden Sie sich in Rage, wie übrigens auch einige Male auf der Bühne. So habe ich das erlebt. Also immer, wenn es ins Politische geht, da merkt man schon, Sie sind sehr leidenschaftlich engagiert. Haben Sie eigentlich schon mal mit dem Gedanken gespielt, selbst mal in die Politik zu gehen?
Ja.
Ja?
Auf jeden Fall. Natürlich will ich nicht immer außen an der Außenlinie stehen und sagen, ihr Deppen, warum schafft ihr das nicht alles? Ich weiß sicher, dass ich nicht geeignet wäre für eine Konsensbildung oder eine Konsensfindung. Ich natürlich dazu schon viel zu lange mich auf der Bühne austoben kann und als Gesellschaft.
Auf der Bühne ist man ja auch durch die Freiheit der Kunst geschützt in gewisser Weise. Ja. Wenn man in die Politik geht, sieht es da anders aus.
Genau, die Satire wird ja, also ich meine, bei Böhmermann, da muss ich gratulieren der Gesellschaft, dass sie das alles durchgehen lässt. Und das ist ja wirklich schön, wie wir geschützt werden, wie wir alles sagen können, was wir wollen. Ich finde, wir sollten uns trotzdem überlegen, was wir sagen, um das nicht auch wieder absurd erscheinen zu lassen. Also es kann jetzt nicht jeder sich erbrechen in seiner Freiheit und sagen, das ist alles Satire. Manches ist einfach nur Müll. Ich glaube, dass ich in der Politik bräuchte jemanden, der mich beruhigt. Ich bräuchte ganz viel, ganz viele Beruhigungsmittel. Aber ich kann mir trotzdem auch sehr, also ich möchte natürlich das, was ich an Kreativität in mir spüre, das würde ich gerne in die Politik einfließen lassen. Also insofern so eine Art beratende Tätigkeit würde ich immer sehr gerne machen, weil ich glaube, dass alle Bürger die gute Ideen haben in der Politik, viel mehr Gehör finden sollten. Und dazu zähle ich mich eben auch.
Also wird es dann doch eines Tages der Unterhaltungskanzler werden bei Ihnen?
Vielleicht der. Also das sind zwei Welten immer noch. Es gibt keinen Unterhaltungskanzler in der Politik und es gibt auch keinen Kanzler auf der Bühne. Das ist schon richtig, dass das so getrennt ist.
Dankeschön, Lars Reichow.
Ja, vielen Dank.
Er tourt gerade mit seinem neuen Programm Lust durch Deutschland. Termine und weitere Infos dazu finden Sie bei uns im Netz auf hr-inforadio.de. Außerdem geht Lars Reichow wieder in die Fernsehbütt bei Mainz bleibt Mainz am 9. Februar. Das war hr-info, das Interview mit Mariela Milkova.